Ich lese aus Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 39, ein ganz kurzes Stück. Der Zusammenhang ist, dass nach dem Pfingstwunder die Apostel rausgingen und der zusammengelaufenen Menge predigt. Und wir hatten gehört, in verschiedenen Sprachen hören die Menschen die Apostel reden, in ihrer eigenen Sprache, jede Gruppe. Und dann hält also Petrus diese Predigt, die aufgeschrieben ist, und dann heißt es, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus. Jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen von Jesus Christus, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet die Gabe, den Heiligen Geist bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde hinzurufen wird. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich hatte die Pfingstgeschichte ja letzte Woche aufgenommen und da war eine Frage, die auftaucht am Ende des Textes, den wir gelesen hatten aus der Apostelgeschichte 2 zum Pfingstwunder, nämlich die Menge war bestürzt und die Leute sagten, was will das werden? Und was wollte es werden, was dort geschah? Gemeinde Jesu sollte es werden. Und dann kommt also die Predigt des Petrus und dann wieder eine Frage, eine kurze Frage einiger Leute, was sollen wir tun? Also zur Frage, was will das werden, tritt jetzt eine zweite Frage. Was sollen wir tun? Es bedeutet doch, dass die das so fragen, merken, wir möchten Anteil haben daran. An dem, was hier geschieht, möchten wir Anteil haben. Vielleicht ist das ein erster Punkt überhaupt, dass Menschen auch zur Gemeinde hinzufinden, dass sie sagen, irgendetwas ist dort, was mir in meinem Leben fehlt. Im Übrigen hat erst vor wenigen Wochen die Caroline mir das mal so gesagt, weil ich nochmal gefragt habe, was war eigentlich der Grund, warum ihr gekommen seid? Und da hat sie gesagt, ich konnte das nicht genau definieren. Ich habe nur gesagt, in dieser Gemeinschaft ist etwas, was mir fehlt. Auch bei den Einzelnen. Und also hier auch die Frage, was sollen wir tun? Weil sie offensichtlich sagen, ja, wir möchten Anteil bekommen daran. Wie geht das jetzt? Das ist eine ganz menschliche Frage. Was kann ich tun? Aber die Antwort ist ja überraschend, weil überhaupt gar keine Leistung erbracht werden soll. Der Apostel Petrus sagt, kehrt um. Das heißt, wenn euer Leben bisher so ausgerichtet war, richtet es neu aus. Und zwar wohin? Auf Jesus Christus. Lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi. Das ist immer eine heikle Sache, sich zu diesem Namen zu bekennen. In vielen Ländern dieser Erde ganz extrem, aber auch unter uns. Wenn jemand das bisher dieses klare Bekenntnis zu Jesus nicht hatte, ist das wirklich eine Umwandlung des Lebens? Auf einmal kommt etwas anderes ins Zentrum, was es vorher nicht war. Vorher sind vielleicht andere Dinge im Zentrum. Manche Menschen, die zu Jesus Christus finden, sich taufen lassen, kommen aus der Esoterik. Da waren ganz andere Dinge im Zentrum. Spirituelle Erfahrungen, eigene. Oder aus anderen Religionen, da sind andere Götter oder Mächte im Zentrum. Oder aus dem Materialismus, da ist auch etwas anderes im Zentrum des Lebens und wird dann verändert, weil Christus hineintritt. Also kehrt um, ist wirklich die Umwandlung des Denkens und der eigenen Lebensausrichtung. Lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Das heißt, diese Umkehr bedeutet ja auch, ich bekenne mich als ein Mensch, der merkt, ich muss erlöst werden, auch aus eigener Schuld, das ist ja die Sinnbildlichkeit auch der Taufe, dieses Abgewaschenwerden, rein vor Gott stehen zu können. Wie wir das in der Epistellesung gehört haben, Gott hat einen Plan gehabt, das kommt ja ganz oft vor in Epheser 1, es war Gottes Plan, so wie es sein Wille war, so wie er sich vorgenommen hatte, wird immer wiederholt, ne? Gottes Plan, und was schreibt Paulus da? Dass wir heilig und makellos vor ihn treten können. Deswegen finde ich diese Übersetzung gut, weil nämlich hier nicht steht, ihr sollt heilig und makellos vor Gott kommen. Das wäre eine Forderung, die wir nicht erfüllen können, weil wir das nicht sind. Aber hier steht, Gott hat sich einen Plan vorgenommen, dass Menschen, die zu ihm kommen, durch Jesus Christus vor ihn treten können, rein und makellos, um Christi willen, abgewaschen, los von dem bösen Gewissen. Und das ist hier verknüpft. Petrus sagt, das sollt ihr tun. Und das ist das Einzige und Entscheidende. Hier ist nicht eine menschliche Leistung, die erbracht wird, damit man dann Anteil bekommt an dem, was da das Pfingstereignis ist, sondern es ist einfach die Hinwendung zu Gott mit offenen Händen, das Bekenntnis eigener Ohnmacht und Schuld, der Empfang der Taufe und der Vergebung und der Gotteskindschaft. Das ist es. Und dann werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Was ist eine Gabe? Eine Gabe, wir sprechen von Gaben oft im Sinne von Befähigung. Ein Mensch hat eine Gabe, jetzt musikalisch oder so, aber das ist ja hier nicht gemeint. Wir sprechen von Gaben auch, zum Beispiel beim Erntedankfest, da bringen Leute Erntegaben. Und das geben sie dann ab, als ein Geschenk heißt das ja. Ne? Ich gebe es ab. Also hier steckt schon der Gedanke dahin, wir bekommen etwas ohne Gegenleistung. Ihr werdet empfangen die Gabe ohne Gegenleistung. Und diese Gabe ist der Heilige Geist selbst. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, kurz bei der Himmelfahrt, sagt Jesus, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dann kam Pfingsten und sie bekamen Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt ist aber einem Missverständnis vorzubeugen, und das finde ich auch wichtig und passend am Sonntag Trinitatis, Dreieinigkeit. Man könnte nämlich denken, wenn man Gabe hört und wenn man Kraft hört, die Kraft des Heiligen Geistes, dass das irgendwie etwas wenig Greifbares ist. Aber der Heilige Geist ist eben nicht, wie es in vielen, leider auch von der Kirche herausgegebenen Texten, Liedern und Gebeten so reduziert ausgesagt wird, eine Kraftwirkung oder eben eine Geistkraft, so wird das oft gesagt, ne? Gottes Geistkraft wirkt unter uns. Was stellt man sich denn darunter vor? Das ist ein großes Missverständnis, sondern der Heilige Geist ist eine Person. Und das wird in der Bibel sehr deutlich, dass er eine Person ist, indem nämlich Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Da ist es doch ganz deutlich, ne? Dass es um eine Person sich handelt. Und so heißt das dann auch in der Geschichte vom Pfingstwunder, es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer, das kennt ihr, ne? Also viele, mehrere Feuerzungen. Und dann würde man ja jetzt erwarten, grammatikalisch, sie setzten sich auf jeden, nämlich diese Feuerzungen, ne? Das wäre grammatikalisch ja richtig, sie setzten sich auf einen jeden. Aber da steht in der Apostelgeschichte, es erschienen ihnen Zungen wie, zerteilt wie von Feuer und er setzte sich auf einen jeden. Das heißt, das ist eigentlich unlogisch, der Text, macht aber deutlich, worum es hier geht. Nämlich der Heilige Geist ist eine Person, deswegen wird gesagt, er setzte sich auf einen jeden, aber anders als wir menschliche Personen, ich kann entweder hier sein oder da, ich kann mich ja nicht teilen, aber der Heilige Geist kann jeden der Gläubigen erfüllen. Und er bleibt aber trotzdem eine Person. Und wisst ihr, diese Geheimnisse, die wir in der Bibel lesen, die hat die Kirche in Bekenntnisse formuliert, die richtig sind. Und wenn heute in den Medien und so immer wieder herumgeistert, die Kirche habe sich das alles ausgedacht und es komme gar nicht in der Bibel vor, die Dreieinigkeit, dann ist das einfach gelogen. Das kommt sehr wohl in der Bibel vor, aber natürlich nicht in dieser Begrifflichkeit. Martin Luther hat zum Beispiel das bedauert und gesagt, wir müssen solche Begriffe finden, Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit, eigentlich wollen wir es gar nicht, weil man es gar nicht aussprechen kann. Wir finden gar keine menschlichen Kategorien dafür, weil es hier um Gott geht. Nicht? Es ist ein Geheimnis. Aber weil so viele Irrlehrer auftreten und Ketzer, die alles das uns rauben wollen, was die Bibel eigentlich deutlich uns mitteilt, deswegen müssen wir es dann doch tun. Und dann findet man solche Kunstbegriffe wie Dreifaltigkeit. Was stellt man sich darunter vor? Als käme die Dreifaltigkeit. Ich kann ein Papier dreimal falten. Aber, oder Dreieinigkeit, das ist dann ein logischer Widerspruch, ne? Drei und eins, ja. Aber das sind eben die Geheimnisse des Glaubens. Und wisst ihr, die Gemeinde Jesu tut gut daran, diese Dinge auch zu bekennen und zu bezeugen und zu sagen, dieses Mysterium beten wir an. Denn wenn wir alles nur begreifbar machen, dass wir es erfassen können mit unserer Vernunft, dann haben wir einen Gott, der passt in die Hosentasche. Das ist nicht die Wirklichkeit Gottes. Und das weiß und spürt eigentlich auch jeder Mensch. Wenn das, was Gott ist, wovon wir reden, nicht größer ist als das, was wir mit unserem Verstand geregelt kriegen, dann ist es nicht Gott, dann ist es auch nicht anbetungswürdig. Und deswegen der Dreieinigkeitssonntag ist ja ein wichtiger Sonntag im Kirchenjahr. Und deswegen möchte ich euch das auch so sagen. Und ja, ich möchte es euch fast einbläuen, dass ihr das erfasst und nehmt und sagt, das ist mein Glaube, das ist unser Glaube. Und er ist das zu Recht und es steht auch geschrieben. Und ich wünschte, dass jeder Christ auch sagen könnte, da steht es geschrieben. Kommt zu euch Zeugen Jehovas zu Besuch, kann man sagen, ich lasse die sowieso nicht rein. Oder man sagt, ja, wir unterhalten uns mal. Und dann werden die uns nämlich alles wegreden wollen. Und dann können die immer mit ihrer Bibel herkommen. Und was macht ihr? Dann wisst ihr, das ist eine Katastrophe des christlichen Glaubens, dass Christen, die sich so nennen und bezeichnen, nicht sprachfähig sind, weil sie nicht wissen. Und deswegen muss man wissen. Man muss wissen, dass man sagen kann, ja, aber in Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 9 wird das Pfingstwunder erzählt und da steht, er, der Heilige Geist, setzte sich auf jeden. Und ich bleibe jetzt noch einen kurzen Moment bei diesem Thema. Jesus versprach seinen Jüngern, den Heiligen Geist zu senden. Und da beschreibt er ihn auch ganz deutlich als Person. Er sagt nämlich, ich werde euch einen anderen Tröster senden. Jesus sagt ihnen, ich werde weggehen. Aber ich lasse euch nicht alleine zurück als Waisen. Ich sende euch einen anderen Tröster. Ja, ein Tröster ist doch eine Person, oder nicht? Oder ein Schnaps. Manche sagen auch, ich brauche ein Trösterchen und dann nehmen die einen Schnaps. Aber das ist ja nicht wirklich hilfreich. Also da merken wir es schon. Und an einer anderen Stelle, da sagt Jesus Johannes 16, was das andere war, Johannes 14, Vers 16 und Johannes 16, Vers 12 sagt Jesus, er wird euch lehren, in alle Wahrheit hineinführen. Der Heilige Geist ist ein Lehrer. Das ist nicht irgendwie eine mysteriöse Kraft, die man nicht greifen kann. Und deswegen ist das Glaubensbekenntnis auch ganz klar formuliert, dass der Heilige Geist zusammen mit dem Vater und dem Sohn angebetet wird, weil er Gott ist. Und in Johannes 14 konkretisiert Jesus nochmal in folgender Weise diese Rede. Er sagt, ich gehe weg, aber ich lasse euch nicht alleine zurück. Ich sende den Heiligen Geist und da sagt er dann Folgendes. Wir, der Vater und ich, werden Wohnung bei euch nehmen. Das ist im Zusammenhang des Versprechens, den Geist zu senden. Das heißt, durch den Heiligen Geist, der die Jünger erfüllt und seit dem Pfingstfest alle Gläubigen erfüllt, kommt Gott selber, der Vater und der Sohn, zu denen, die glauben. Das ist eine ungeheure Aussage. Das heißt nämlich, dass der dreieinige Gott, der Schöpfer, der Erlöser, zu mir kommt und Wohnung in mir nimmt in Gestalt des Geistes. Und dadurch wird dann alles erfahrbar, was Jesus über sich selbst sagte. Die Konfirmanden sollen immer das lernen, die sollen immer über uns was lernen, weil das wichtig ist. Ohne etwas zu wissen, kann man auch das Leben nicht gestalten. Und Jesus sagt im Johannesevangelium, ich bin Worte, 7. Sie sind ganz bekannt, ne? Ich habe gelernt die, damit ihr wisst, wo es steht. Ich bin das Brot des Lebens. Wer an mich glaubt, wird nicht mehr hungern. Aber wie wird das denn Wirklichkeit für uns? Es ist ja nicht, entweder ist das nur ein abstrakter Gedanke, Jesus ist das Brot des Lebens, oder es wird für mich Wirklichkeit. Wie wird das denn Wirklichkeit, dass ich satt werde in meinem Leben an dem, was ich habe? Nicht materiell, sondern auch spirituell, seelisch. Wie wird das denn erfahrbar? Die Antwort ist durch den Heiligen Geist. Deswegen ist er am Pfingstfest ausgegossen, auf alle Jünger Jesu, damit sie das erfahren. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Wer an mich glaubt, wird nicht in Finsternis leben. Er wird das Licht des Lebens haben. Wie wird das denn erfahrbar, dass Gottes Licht in meine Alltagsdunkelheiten hineinkommt? Wird erfahrbar und wird Wirklichkeit durch den Heiligen Geist. Ich bin der Weg, sagt Jesus, und die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Alles sehr große Worte. Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme. Wie hören wir denn die Stimme des guten Hirten? Durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt ist. Und hier möchte ich noch mal etwas sagen, deswegen bin ich jetzt auf diese Ich-Bin-Worte auch gekommen. Das Zentrum der christlichen Gemeinde ist Jesus Christus. Das Zentrum der christlichen Gemeinde ist nicht der Heilige Geist. Es gibt ja Gemeinden, die Pfingstkirchen, die stellen das so extrem ins Zentrum. Jesus selber lehrt, dass das so nicht richtig ist. Er sagt in Johannes 16, der Heilige Geist, den ich senden werde, und so wird das und das, und er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist verherrlicht sich nicht selbst in der Gemeinde. Und wo unheimlich viel über den Heiligen Geist geredet wird und immer wieder und das Augenmerk der Gemeinde auf den Heiligen Geist immer gelenkt wird, vermute ich, dass etwas schiefläuft und faul ist an der ganzen Sache. Der Heilige Geist, der nämlich wirklich der Heilige Geist ist, der verherrlicht Jesus. Und zwar in den Liedern, die die Gemeinde singt und in den Gebeten, die gesprochen werden. Warum wird Jesus verherrlicht? Weil er sein Leben für uns gegeben hat, weil er sich erniedrigt hat bis ins Tiefste hinein, um dich, um mich zu erlösen. Deswegen verdient er das auch. Der Apostel Paulus sagt im Philipperbrief Kapitel 2, weil er sich erniedrigt hat bis in den Tod hinein, hat Gott ihn erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass im Namen Jesus sich alle Knie beugen sollen. Das heißt, der Name Jesus wird verherrlicht, wird angebetet und der Heilige Geist wirkt dahin. Und wo in einer Gemeinde von Christus kaum die Rede ist, wo wir eine reduzierte, zusammengeschrumpfte Christologie haben, wo nur gesagt wird, ja, Jesus ist irgendwie so ein Lehrer und Vorbild. Da ist nicht der Heilige Geist, da ist irgendwas. Da ist nicht christliche Kirche. Ich werde ganz deutlich, angreifbar mache ich mich mit diesen Aussagen. Es geht nicht um irgendeine Form von Religiosität und Spiritualität, dass man einen Schauer den Rücken runterläuft und dass die Musik schön ist und man hat Gänsehaut und all diesen ganzen Quatsch. Es geht darum, dass wir begreifen, dass dieser Jesus die Schlüsselperson ist für mein Leben, dass ich Zugang habe zu Gott, dem Vater. Das ganze Neue Testament verherrlicht Jesus. Der ganze Hebräerbrief verherrlicht Jesus als die Erfüllung dessen, was das ganze Alte Testament sagt. Der Hebräerbrief macht es besonders deutlich im Priestertum. Er sagt, Jesus ist der wahre Priester, der für uns eintritt vor Gott. Er ist das wahre Opferlamm, das endgültige Opfer und so weiter. Also, der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Jesus wird groß gemacht, wo der Heilige Geist wirkt. Und jetzt will ich aber noch zuletzt etwas Schönes sagen. Der Apostel Petrus sagt, euch gilt diese Verheißung. Es ist ja etwas Großes, was ich sage, ne? Dass alle, die ich bin, Worte, die Jesus über sich geredet hat, für uns Wirklichkeit werden durch den Heiligen Geist, wenn er zu uns kommt, dass das eine erfahrbare Lebensrealität sein soll für dein Leben, für mein Leben, für das Gemeindeleben. Das sind ja große Worte und Petrus sagt, es gilt euch diese Verheißung. Er meinte damit zunächst erst einmal das jüdische Volk. Gott hatte diese Verheißungen im Alten Testament durch die Propheten gegeben. Er sagt, euch gehört das doch. Das ist doch euch von Gott gegeben, euer Eigentum. Lest es, glaubt es. Und dann sagt aber Petrus noch mehr, darüber hinaus allen Menschen, auch aus den entferntesten Ländern und allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Und das sind wir, das bist du. Es ist ja weiter verkündigt worden, immer weiter. Und das heißt, Petrus sagt, ich sage es jetzt mit Petrus Worten, dir gilt diese Verheißung. Es ist Gottes Versprechen für dich, dass das Wirklichkeit werden soll. Und was ist die einzige Forderung? Kehrt um und lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden. Und wer getauft ist, bleibe bei diesem Bekenntnis, dass Gott vergeben hat und dass Gott Versöhnung gestiftet hat zwischen sich und uns durch diesen Jesus. Und dann gilt dir diese Verheißung. Der Heilige Geist wird kommen und er wird in deinem Leben auch Jesus groß machen. Und ich merke, dass immer, wenn Menschen wirklich zu Christus finden, dann können sie auf einmal auch darüber reden. Und das ist, glaube ich, auch das, was im Neuen Testament gemeint ist, wenn von Weissagung die Rede ist. Manche haben da ja irgendwelche Ideen, was ist Weissagung? Da erzählen die irgendwelche Dinge, die vielleicht zukünftig sind oder so, keine Ahnung. Nein, Weissagung heißt, dass ein Mensch auf einmal etwas aussagen kann, was ihm nur möglich ist, wenn der Heilige Geist dort ist. Menschen, die ohne den Heiligen Geist sind, können nicht über Dinge reden, die göttliche Geheimnisse sind. Aber unsere Erlösung durch Christus ist ein göttliches Geheimnis und es ist denen offenbart, zu denen der Heilige Geist kommt. Denn Jesus sagt, er wird mich verherrlichen und er wird euch in alle Wahrheit hineinleiten. Ich gehe also davon aus, dass in der Apostelgeschichte, wenn gesagt wird, sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt und weissagten, die Apostel nichts anderes feststellten, als dass Leute auf einmal mit einem eigenen Bekenntnis sagen konnten, Halleluja, mir sind meine Sünden vergeben, Jesus ist der Herr, der Heiland. Das kann man nicht von sich selber sagen. Man kann das nachplappern oder aus Büchern vorlesen. Es ist für mich immer ein sicheres Anzeichen und möchte das auch immer den Leuten dann zusagen, wenn jemand aus seinem eigenen Herzen sagen kann, wer Jesus Christus für ihn ist, bin ich mir sicher, dass der Heilige Geist dort ist. Und dann gilt hier diese Verheißung. Und Petrus schließt das dann und sagt, allen, die der Herr zu seiner Gemeinde rufen wird. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, wenn du dieses Bekenntnis hast, dann heißt das, Gott hat dich gerufen. Am Ende der Apostelgeschichte 2, dann Vers 47, heißt es, der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Nicht die Apostel haben sie hinzugefügt, weil sie die Menschen tauften, sondern da steht, der Herr fügte hin. Das heißt, wenn du zur Gemeinde Jesu gehörst und dieses Bekenntnis hast, wenn es auch vielleicht noch so schwach ist, dann heißt das, Gott hat dich hinzugefügt zu seiner Gemeinde. Und was Gott tut, das hat Bestand. Das ist nicht ausgeliefert den Wirren der Zeit und den Wellen und Wogen, die unser Leben oft so bestimmen, sondern was Gott tut, das hat festen Bestand. Deswegen noch einmal, euch gilt diese Verheißung. Nehmt sie auch an, sagt, es ist Wirklichkeit und sprecht dieses Bekenntnis aus zu Christus in euren Gebeten, aber auch in der Gemeinschaft. Wenn wir das tun, wenn wir das aussprechen, erstmal auch im Kreis unserer Glaubensgeschwister, und dann werden wir das auch immer fester und deutlicher als Gewissheit in uns haben. Deswegen ist es auch wichtig, dass man an der christlichen Gemeinschaft teilnimmt. Lieder singen ist schon gut, das ist eine gute Sache. Das ist auch der Sinn der Chöre, nicht die Gemeinde nur zu erfreuen, sondern dass man auch die Lieder aufnimmt. Aber dann darüber hinausgehen und mit eigenen Worten auch den Glauben ausdrücken, so wie man es kann, dann wird man darin wachsen und es wird fester und gewisser werden. Und so segne euch Gott mit solchem Glauben. Die Verheißung gilt euch und euren Kindern und allen, die der Herr noch herzurufen würde, auch hier in unserer Kirchgemeinde Pölzig. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Und weil der Geist Jesus verherrlicht, deswegen singen wir dieses Lied, was die Ich-Bin-Worte aufnimmt, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben, von dem Liedblatt.